Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Abend. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich habe gerade vorher zu Lilly gesagt und zum Eduard, mir kommt vor, ich war gestern hier. Es ist mir noch so frisch in Erinnerung. Es ist schön, dass wir eine Woche haben dürfen. Wir wollen die ersten drei Abende uns Gedanken machen über das Matthäusevangelium, Kapitel 24, vielleicht auch noch 25, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Und dann wollen wir auch noch andere Themen miteinander besprechen. Ein Thema ist über Jüngerschaft, Hingabe und über Kraft im Leben des Christen. Aber ich möchte gerade beginnen mit dem Wort Gottes und wir lesen Matthäus 24, Vers 1 bis 3. Und Jesus ging hinaus und verließ die Tempelstätte, und seine Jünger kamen herzu, ihm die Bauwerke der Tempelstätte zu zeigen. Aber Jesus sagte zu ihnen: Seht ihr nicht auf dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls wird hier gelassen werden Stein auf Stein, der nicht abgebrochen werden wird. Als er am Berg der Olivenbäume saß, kamen zu ihm die Jünger, als sie für sich alleine waren, und sagten: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit? Hier haben wir den Beginn dann einer Rede. Hier haben wir zuerst eine Frage der Jünger und dann den Beginn einer langen Rede des Herrn Jesus über das Ende. Und diese Kapitel 24 und 25 oder auch die Parallelstellen Markus 13 und Lukas 21 sind nicht so einfach. Es haben schon viele Christen sich Gedanken darüber gemacht, wie hängt das alles zusammen. Einerseits spricht der Herr von der Zerstörung des Tempels und wir wissen, wann das war. Das war etwa 40 Jahre später. Im Jahre 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Andererseits spricht er aber auch von der Ankunft, also von der Wiederkunft. Und für viele Ausleger ist es ein Problem geworden, was bezieht sich jetzt von der Rede auf die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus und was bezieht sich auf die Ankunft des Herrn Jesus, die noch in der Zukunft liegt, von heute aus gesehen. Es gibt manche Ausleger, die meinen, es bezieht sich alles auf die Vergangenheit, sogar, und sie meinen sogar, das Kommen Christi, von dem hier die Rede ist, sei das Kommen zum Gericht im Jahre 70 nach Christus. Das war halt nicht sichtbar, aber unsichtbar, ein Gericht. Er kam im Gericht über die Stadt. Das ist eine extreme Position. Andere sagen, nein, alles, was hier geschrieben steht, bezieht sich auf die Zukunft. Das ist auch eine extreme Position. Und ich denke, wir werden gemeinsam in diesen Tagen ein bisschen den Text uns ansehen. Und der Herr möge uns helfen, dass wir verstehen, wie hat der Herr Jesus diese zwei Ereignisse, die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus und die zukünftige Wiederkunft, wie hat er das verbunden? Zuerst einmal etwas zur Gliederung dieser Kapitel. Ich möchte morgen Ihnen ein Gliederungsblatt geben, sodass Sie das nicht unbedingt mitschreiben müssen heute Abend. Aber wir haben das heute nicht ausdrucken können, aber ich denke, morgen kann ich das ausdrucken und auch vervielfältigen. Also zuerst, wir haben hier drei Teile in Kapitel 24 und 25. Der erste Teil, der erste Abschnitt der Rede des Herrn Jesus ist in Vers 4 bis Vers 31. Da geht es um die Vorzeichen vom Ende und das Ende selbst, die Wiederkunft Jesu Christi. Da geht es also um die Beschreibung der Ereignisse. Dann im zweiten Teil ab Vers 32 bis Kapitel 25, Vers 30, da geht es um die Zeitfrage und die Konsequenz daraus, nämlich dass man wachsam sein muss oder wachsam sein soll. Also die Zeit, wann der Herr kommt und wann diese Dinge geschehen und was die Konsequenzen für die Jünger Jesu sind. Und dann gibt es noch einen dritten Abschnitt in Kapitel 25, Kapitel 25, Vers 31 bis zum Schluss. Dort ist die Rede von dem großen Gericht nach dem Ende. Also das, was nach dem Ende stattfinden wird. Also zuerst die Vorzeichen und die Ereignisse bis zum Ende, inklusive die Wiederkunft Jesu Christi. Dann die Frage der Wachsamkeit und dann die Frage des großen Gerichtes nach dem Ende. Das Gericht über alle Menschen. Und wir wollen uns heute Abend ein bisschen über das Kapitel 24, diesen ersten Teil bis Vers 31 Gedanken machen. Wir werden das nicht alles schaffen heute Abend, aber wir wollen mal beginnen damit. Von diesem ersten Teil gibt es wiederum drei Abschnitte. Und zwar die Verse 4 bis 14, das ist ein Abschnitt, der zusammengehört. Dann die Verse 15 bis 21 oder 22, müsste man sogar sagen. Die Verse 15 bis 22 und dann die Verse 23 bis 28, jetzt habe ich sogar vier Teile, und noch einen vierten Teil, Vers 29 bis 31, also vier Abschnitte in diesem ersten Teil. Also, und wir wollen die Rede des Herrn Jesu ein bisschen jetzt einfach mal durchlesen. Ich werde ein paar Kommentare geben zu dieser Rede, zu diesem ersten Teil der Rede. Und wenn Fragen sind, dürfen Sie gerne Fragen stellen. Ob Sie eine Antwort bekommen, ist eine andere Frage. Ja. Aber gut. Zuerst ist mal wichtig, dass wir uns klar werden, zu wem der Herr Jesus spricht. In Vers 4 heißt es, Jesus antwortete und sagte ihnen. Wer sind diese Leute? Ihnen. Das sind die Jünger des Herrn Jesus. Er spricht hier zu gläubigen Menschen, Menschen, die ihre Hoffnung auf den Herrn Jesus gesetzt haben, Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas und die anderen. Im Markus-Evangelium werden der Jakobus und der Andreas und Petrus erwähnt, dass sie ihm die Frage gestellt haben, wie das ist mit der Zerstörung Jerusalems. Und für die Jünger war das so klar, wenn Jerusalem, der Tempel, zerstört wird, dann ist das das Ende der Welt. Dann ist das das Ende und gleichzeitig der Beginn des ewigen Königreiches Jesu Christi. Auf das haben sie ja gewartet. Aber der Herr Jesus weiß mehr, als die Jünger wissen. Der Herr Jesus wusste, dass mit der Zerstörung des Tempels noch nicht das letzte Ende gekommen sein wird, sondern dass es noch weitergehen wird danach. Und er muss jetzt in seiner Rede das ein bisschen auseinanderziehen. Die Jünger denken, das gehört zusammen. Die Zerstörung des Tempels und das Kommen des Herrn Jesus und die Vollendung der Weltzeit, das Ende der Weltzeit, das gehört alles zusammen. denken sie. Aber der Herr Jesus zeigt ihnen, nein, das gehört nicht zusammen, aber er tut das so vorsichtig, denn er möchte ja, er selber sagt, dass er nicht weiß, wann der Menschensohn wiederkommen wird. Das sagt er dann in Kapitel 24, Vers 36. Dort lesen wir, um jenen Tag und die Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel des Himmels, außer meinem Vater allein. Und in Markus lesen wir, sagt er nie, und sogar dem Sohn, der Sohn weiß es nicht. Also als der Herr Jesus Mensch war auf Erden, hat er nicht gewusst, wann er wiederkommen wird. Der hat darauf verzichtet, das zu wissen. Und wenn der Herr selber es nicht wusste, dann kann er natürlich nicht sagen, wann er kommen wird. Aber eins wusste er, noch in der gleichen Generation wird die Stadt zerstört und der Tempel zerstört werden. Und davon hat er zuerst gesprochen. Und er wird ihnen jetzt also jetzt einige allgemeine Hinweise geben. Und der Herr Jesus ist ein wunderbarer Seelsorger. Der will nicht einfach nur die Wissbegierde und die Neugierde der Jünger befriedigen, sondern er ist ein Seelsorger und er weiß, dass es wichtig ist, in diesen Fragen über das Kommen des Herrn Jesus und über die Zerstörung des Tempels, dass sie richtig leben und dass ihre Seelen nicht unnötig in Aufregung kommen. Und deshalb hat er ihnen hier sehr, sehr wichtige Dinge zu sagen. Also der Herr beginnt in Vers 4 mit einer Warnung vor Verführung. Also das ist das Erste, Vers 4 und Vers 5, eine Warnung vor Verführung. Seht zu, dass nicht jemand euch verführe. Oder man könnte übersetzen, seht stets zu, dass nicht jemand euch irreführe. Denn viele werden kommen unter Berufung auf meinen Namen und sagen, ich bin der Messias, der Gesalbte. Und sie werden viele irreführen. Also grundsätzlich ist die Frage um das Wiederkommen Jesu immer gleichzeitig auch verbunden mit viel Unruhe und viel Verführung. Deshalb muss man Acht geben, wenn man über das Thema nachdenkt, über das Kommen des Herrn Jesus, dass man nicht irgendwelchen Leuten zuhört, die etwas Falsches sagen und die Christen verführen. Die Gläubigen sollen also nicht verführt werden. Wir alle sind gefährdet, dass wir verführt werden, in die falsche Richtung geführt werden. Deshalb wollen wir ganz eng am Wort Gottes bleiben. Und wir wollen wie Schafe beim Hirten bleiben. Und wenn wir das Wort Gottes lesen und gut kennen und wenn wir die Menschen prüfen, die uns von der Zukunft etwas weitergeben, dann werden wir nicht so schnell Gefahr laufen, dass wir ihnen alles abnehmen, was sie uns sagen. Also bitte seien Sie vorsichtig über die sogenannten Endzeitspezialisten. Es gibt auch unter den Christen sogenannte Endzeitspezialisten. Bitte passen Sie auf, denn da ist viel Falsches. Und wir wollen lernen, bei dem zu bleiben, was der Herr Jesus gesagt hat und was die Apostel gesagt haben. Das ist immer die Ausgangsbasis. Da gibt es irgendwelche Leute, die fangen mit dem Buch Daniel an oder mit der Offenbarung an und erklären uns alles Mögliche, wovon wir nichts wissen. Das ist gefährlich. Wir wollen mit dem anfangen, was der Herr Jesus gesagt hat und was die Apostel gesagt haben. Und das ist einfach, das ist nicht kompliziert. Die Lehre über das Ende ist gar nicht schwierig. Ich habe hier selber umdenken müssen. Früher dachte ich immer, das sei schwierig. Jetzt bin ich drauf gekommen, das ist einfach. Mit der Zeit wird die Sache ja immer einfacher. Nun, wir wollen ein bisschen Acht geben hier also. Und der Heilige Geist will uns ja auch helfen dabei. Dann in den Versen 6 bis 8 kommt eine zweite Warnung. Das ist eine Warnung vor Unruhe und vor Erschrecken. Also Warnung vor Panik. Das ist nie gut, wenn man in Panik gerät. Ja? Da war einmal in Tschernobyl ein Atomreaktor, der explodierte und die Leute sind sofort in Panik geraten und viele Christen haben verkündigt, jetzt kommt das Ende. Aber mittlerweile sind schon mehr als oder fast 30 Jahre vergangen, als das passiert war und es ist kein Ende gekommen. Achtung, dass wir nicht da in Panik kommen. Also Vers 6 bis 8. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Seht euch stets vor, seid nicht beunruhigt, denn es muss alles geschehen, doch es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Volk gegen Volk erheben und Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Seuchen und Beben sein an verschiedenen Orten, aber dieses alles ist der Anfang der Wehen. Also, warum sollen Christen keine Panik haben? Der Herr Jesus sagt, weil all das geschehen muss. Kriege gab es immer in der Welt, auch bevor der Herr Jesus das erzählt hat. Zur Zeit des Alten Testaments gab es viele Kriege. Es hat sich gar nicht so viel geändert. Ja, natürlich haben wir heute größere Kriege, weil mehr Menschen existieren und wir haben Weltkriege gehabt im letzten Jahrhundert. Das ist schrecklich, aber Kriege, wo sehr viele Tote waren, gab es damals auch. Bei der Zerstörung Jerusalems kamen 1 Million Menschen ums Leben. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das war. Der Herr sagt, es muss alles so geschehen. Alles hat er in seiner Hand und er weiß, dass die Menschen böse sind und er weiß, dass die Menschen Kriege führen. Und wenn es Kriege gibt, dann ist das immer schrecklich. Ich erinnere mich daran, ich war damals Lehrer in Österreich und da war der Irakkrieg. Und da haben die Kinder furchtbare Angst gehabt, weil im Fernsehen haben sie gesehen, jetzt gibt es Krieg. Und sie dachten, jetzt kommt der Krieg nach Österreich. Aber die haben das nicht verstanden, dass Irak und Österreich ein bisschen, dass da eine gewisse Entfernung ist. Aber auch Erwachsene haben sich sehr beunruhigt. Das ist immer beunruhigend, wenn es Krieg gibt. Aber das ist der Lauf dieser Welt, dass es Kriege gibt, leider. Das ist noch nicht das Ende. Also keine voreiligen Schlüsse ziehen. Oder wenn irgendwelche Israelis einen Krieg führen gegen die Palästinenser, oder dann meinen auch oft viele Christen, jetzt kommt das Ende. Nein, es wird immer Kriege geben und um Israel wird es auch noch lange Kriege geben. Wir sollen keine voreiligen Schlüsse ziehen, sagt der Herr Jesus, Vers 8, das ist nur der Anfang der Wehen. Naja, vor einer Geburt gibt es Wehen. Und es gibt einmal eine ganz, ganz große Geburt. Einmal wird eine neue Welt geboren werden. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird er ein ewiges Königreich aufrichten. Und wenn die neue Welt kommt, dann dem gehen Wehen voraus. Die Bibel nennt diese Wehen die Wehen des Messias. Im Alten Testament gibt es mehrmals solche Ausdrücke. Zum Beispiel in Micha Kapitel 4 und Kapitel 5 kommt das vor und auch in anderen Stellen, im Jesaja, dass die Menschen sich sehnen nach dem Reich Gottes und das bringt Leiden mit sich. Wann kommt er endlich? Wann kommt der Messias? Nun, was soll man tun? Wir sollen auf der Hut sein, sagt der Herr Jesus. Wir sollen auf Jesus Christus achten. Deshalb hat er es ja vorhergesagt, wir sollen Acht geben und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir sollen Ruhe bewahren, wir sollen Orientierung bewahren, nicht in Hektik verfallen. Oder wenn eine Finanzkrise kommt, ja, und wenn es eine Inflation gibt und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann sollen wir nicht in Panik verfallen. Wir sollen nicht hektisch werden und wir sollen die Orientierung bewahren. Was hilft gegen die Unruhe? Nun, Information hilft. Und der Herr Jesus gibt hier eine ganz klare Information. Er spricht hier von 5 Nöten, viele Kriege. Völker erheben sich gegen Völker, also große, große Kämpfe um die Weltherrschaft. Ein Ringen zwischen Großmächten. Hunger oder Inflation, Geldentwertung. Krankheiten, Seuchen, Epidemien, Erdbeben, das hat es immer gegeben. Und manche Christen sagen, ja, aber jetzt gibt es mehr. Und ich habe vor kurzem gelesen, das stimmt gar nicht. Haben Sie gewusst, dass es nicht mehr Erdbeben gibt heute und in diesem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert, dass es nicht mehr Erdbeben gegeben hat als früher? Nur man kann jetzt mehr Erdbeben messen, weil man bessere Instrumente hat. Aber die Erdbeben als solche haben nicht zugenommen. Und es steht auch gar nicht in der Bibel, dass die Erdbeben mehr und mehr zunehmen werden. Ich kenne keinen Vers, der sagt, dass die Erdbeben gegen Ende hin immer mehr und mehr werden. Ich kenne keinen Vers. Wenn Sie einen kennen, dann dürfen Sie ihn mir gerne dann nach der Stunde sagen, dann möchte ich dazulernen. Aber oder dass es mehr Hungersnöte geben wird oder dass es mehr Seuchen geben wird. Das ist das Leiden in dieser Welt und das geht weiter so. Und in der damaligen Zeit, wir müssen ja immer zuerst denken an die damalige Zeit, in die der Herr Jesus das hineingesprochen hat. Der Herr spricht zu seinen Jüngern im Jahre 30 nach Christus und da gab es dann auch viele Erdbeben und es gab Hungersnöte und es gab Seuchen. Es gab zur Zeit von Paulus, als er in Korinth war, gab es eine Hungersnot in Palästina. Und da haben sie Geld gesammelt für die leidenden Christen in Palästina. Also es gab diese Dinge alle schon im ersten Jahrhundert, von dem der Herr Jesus hier spricht. Erdbeben kamen auch vor. Es gab mehrere Städte, die zerstört wurden durch ein Erdbeben. Philadelphia zum Beispiel wurde öfters zerstört durch ein Erdbeben. Und das ist überhaupt eine Erdbebengegend dort, das Kleinasien und die Palästina dort, das ist eine Linie, eine Erdbebenlinie. Keine Hektik, sagt der Herr Jesus. Und dann, wie geht es weiter? Dann kommt die dritte Warnung in den Versen 9 bis 13. Kommt die Warnung für die Gläubigen, dass sie nicht dem Druck nachgeben sollen und zurückweichen. Der Druck wird stärker, sagt der Herr Jesus. Und sie sollen nicht aufgeben, sondern sie sollen dranbleiben. Sie sollen bei Christus bleiben. Sie sollen nicht das Ganze lassen, wenn es schwieriger wird. Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis ausliefern und werden euch töten. Und ihr werdet von allen Völkern gehasst sein wegen meines Namens. Und dann werden viele Anstoß nehmen, stolpern und zu Fall kommen und werden einander ausliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele irreführen. Und wegen der Vermehrung der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Aber der bis zum Ende Ausdauer bewahrt haben wird, der wird gerettet werden. Also hier in diesen Versen spricht der Herr von vier großen Nöten unter Christen oder für Christen. Das eine ist mal die Verfolgung. Er sagt, sie werden gehasst werden wegen Jesus. Das gab es damals schon, liebe Geschwister. Im ersten Jahrhundert wurden die Christen gehasst, weil sie sich zu Jesus Christus stellten. Im zweiten Jahrhundert noch schlimmer. Und im dritten Jahrhundert gab es eine ganz große Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian. Die Christen wurden gehasst um des Namens Jesu Christi willen. Und durch die Geschichte hindurch immer wieder, die Christen waren die Verhassten, die Christen waren die Benachteiligten. Das gehört dazu, sagt der Herr Jesus. Und sie werden euch in Bedrängnis ausliefern. Paulus hat gesagt, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Königreich Gottes eingehen müssen. Und wenn wir in unserem Lande so wenig Bedrängnisse haben und Christenverfolgung, dann ist das eine Ausnahme der Geschichte. Denn normalerweise gibt es Bedrängnisse. Ein Bruder hat mal in einem Land, ist in ein Land gefahren, wo viel Christenverfolgung war. Und dann hat einer der Gläubigen dort den Bruder gefragt, der war ein Holländer, der Bruder, hat gefragt, gibt es denn in euren Ländern keine Christenverfolgung? Und dann hat er sich geschämt und hat gesagt, nein, wir haben Freiheit. Bei uns ist alles erlaubt und bei uns gibt es keine Christenverfolgung. Dann haben sie ihn angeschaut, was? Wie könnt ihr Christen sein, dem Herrn treu dienen und ihr werdet nicht verfolgt? Steht nicht in der Bibel, alle, die gottselig leben werden in Christus Jesus, werden Verfolgung erdulden müssen? 2. Timotheus 3, Vers 12. Und dann hat er sich geschämt. Was soll ich machen? Bei uns gibt es keine Christenverfolgung und für die ist es ein Fremdwort, dass es Ruhe gibt. Je nachdem, in welche Gegend man kommt in der Welt, gibt es ganz schlimme Christenverfolgung. Sie dürfen gar nicht viel von Jesus Christus sprechen, denn wenn sie von Christus sprechen, dann werden sie ins Gefängnis geworfen. Also das ist das Normale, das ist das Übliche. Sie werden euch in Bedrängnis ausliefern, das war auch im ersten Jahrhundert so, und werden euch töten und ihr werdet von allen Völkern gehasst sein wegen meines Namens. Vers 10. Das nächste, und dann werden viele Anstoß nehmen und stolpern und zu Fall kommen. Also dann werden viele versagen. Wegen der Verfolgungen, wegen der Bedrängnisse werden viele sagen, oh nein, dann sage ich lieber gar nichts. Nein, ich bin nicht Christ. Nein, nein. Sie werden Anstoß nehmen, stolpern, zu Fall kommen und werden einander ausliefern. Ja, der andere, der ist aber ein Christ. Und werden einander hassen. Das gab es auch im ersten Jahrhundert in vielfacher Weise. Besonders als dann die Zeiten schlimmer wurden, als die Römer kamen, als der römische Krieg begann. Und als unter den Juden sehr viel Widerstand entstand gegen die Christen, gab es leider auch viele, die falsche Brüder waren. Falsche Brüder, die einander ausgeliefert haben und einander gehasst haben. Damals gab es das schon im ersten Jahrhundert, aber auch im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert und bis zum heutigen Tag gibt es immer wieder in Zeiten, wo die Verfolgung stark wird, gab es viele, die dann einfach nichts mehr sagen oder die anderen verraten. Auch im Zweiten Weltkrieg gab es das. Viel Versagen. Das nächste, Vers 11, Verführung. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele irreführen. Hier sagt der Herr Jesus, dass viele unter den Gläubigen, viele etwas Falsches verkündigen werden. Also falsche Propheten, falsche Lehrer. Das gab es damals schon im ersten Jahrhundert. Das gab es durch die Jahrhunderte hindurch. Bis heute gibt es immer wieder falsche Propheten. Auch das ist ein allgemeines Zeichen, ein allgemeines Vorzeichen. Durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Und das nächste, Vers 12, und wegen der Vermehrung der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Hier ist die Rede davon, dass die Gesetzlosigkeit mehr und mehr zum Ausbruch kommt, sagt der Herr Jesus. Nun, Paulus hat gesagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Zu seiner Zeit im Jahre 50 nach Christus, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 7. Die Gesetzlosigkeit ist schon im Verborgenen wirksam. Und wie die Jahre dann verliefen, lesen wir im 2. Petrusbrief, dass viele falsche Propheten aufgestanden sind und die Gläubigen verführt haben. Im Judasbrief lesen wir, dass viele falsche Leute, falsche Propheten aufgestanden sind und die Menschen abwendig gemacht haben. Im 2. Petrus 3 lesen wir von Spöttern. Alles schon im ersten Jahrhundert. Spötter, die gesagt haben, wo bleibt denn die Wiederkunft Jesu Christi? Und dann haben sie gespottet. Falsche Propheten, falsche, zur Zeit von Timotheusbrief, erst 2. Timotheusbrief, gab es viele falsche Lehrer, die Christen verführt haben. Also auch das war auch alles schon im ersten Jahrhundert vorhanden und in den späteren Jahrhunderten umso mehr. Bis zum heutigen Tag haben wir eine Zeit, wo sehr viel Falsches verkündigt wird. Falsche Propheten und die Vermehrung der Gesetzlosigkeit, also die Gesetzlosigkeit wird vermehrt, wird größer und die Liebe der vielen wird erkalten. Auch das übrigens gab es schon im ersten Jahrhundert, als der römisch-jüdische Krieg begann, im Jahr 66 bis 70 nach Christus, gab es viele, die einander gehasst haben. Unter den Menschen überhaupt, unter den Christen vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber jedenfalls unter den Juden, hat sich die Gesetzlosigkeit mächtig vermehrt. In Jerusalem, der Stadt Jerusalem, gab es 3 Parteien. Die einen waren die Zeloten, das war eine kämpferische, kriegerische Partei. Die anderen waren die Hohe Priesterpartei und die dritten waren die gemäßigten Liberalen. Die wollten zu den Römern überlaufen, als die Stadt umzingelt wurde von den römischen Heeren. Aber die Zeloten haben die anderen nicht rausgelassen aus der Stadt. Die haben die getötet in der Stadt. Also die Juden haben die Juden getötet. Es waren schreckliche Zustände im Jahr zwischen den Jahren 66 und 70 nach Christus, bevor dann Jerusalem eingenommen wurde. Die Liebe wird in vielen erkalten. Das war damals schon und das ist auch durch die Geschichte hindurch immer wieder geschehen, dort wo die Gesetzlosigkeit sehr stark zugenommen hat. Aber der bis zum Ende Ausdauer bewahrt, der wird gerettet werden. Hier kommt der Aufruf, der Herr Jesus sagt und ermutigt die Jünger, sie müssen ausdauernd sein. Auch wenn die Zeiten schwierig werden, sie müssen standhaft bleiben. Damals schon und heute genauso. Also was wir hier sehen, das sind lauter Vorzeichen des Endes, aber Vorzeichen, die es schon im ersten Jahrhundert gab. Dann Vers 14 kommt ein weiteres Vorzeichen und ein Hinweis für den Auftrag der Jünger. Was ist denn der Auftrag? Den könnte man leicht vergessen. Vers 14, und diese gute Botschaft, dieses Evangelium vom Königreich, wird im ganzen Weltreich verkündet werden, allen Völkern zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Die Botschaft vom Königreich Jesu Christi, das heißt, das ist das Evangelium von dem König, das ist die Botschaft, dass Jesus Christus König ist, und wer ihn annimmt, wird ewig gerettet. Und der Herr wird ein ewiges Königreich aufrichten. Das Evangelium von der Gnade Gottes ist das Evangelium vom Königreich Gottes. Es gibt nicht 2 verschiedene Evangelien. Nicht ein Evangelium der Gnade und ein Evangelium des Königreiches. Sondern es gibt nur ein Evangelium. Nur ein wahres Evangelium. Ein anderes Evangelium wäre eine falsche Lehre. Also, dieses eine Evangelium, das wird im ganzen Weltreich verkündet werden. Das Weltreich, das Wort für Weltreich hier, heißt Oikumene und das römische oder auf Lateinisch Imperium. Im ganzen Imperium wird das Evangelium verkündigt werden. Im römischen Imperium, im römischen Reich, das war die damals bekannte Welt, im gesamten römischen Reich, also bis nach Spanien ging das Evangelium. Und im Süden bis nach Nordafrika und bis nach Äthiopien ging das Evangelium. Das war der südlichste Teil, den man kannte. Und im Osten bis nach Indien kam das Evangelium. Man sagt, der Evangelist Thomas sei bis nach Indien gekommen. Das war damals das östlichste, was man kannte. Und im Norden bis hinauf zu den Skythen, das ist beim Kaukasus. Und überall im Römischen Reich wurde das Evangelium verkündigt. Im ersten Jahrhundert schon, Geschwister. Also in einem gewissen Sinn ist auch diese Verheißung schon im ersten Jahrhundert erfüllt gewesen. Es steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, wenn das jemand nicht glaubt, darf ich es zitieren. Kolosser 1, Vers 5. wegen der Hoffnung, die euch im Himmel hinterlegt ist, von der ihr zuvor gehört habt, im Wort der Wahrheit, des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, so wie es auch in der ganzen Welt ist und von sich aus Frucht bringt, so wie auch unter euch. Das Evangelium ist in der ganzen Welt, sagt Paulus. Das schrieb er im ersten Jahrhundert, im Jahr 62 nach Christus, im Kolosserbrief. Damals kann Paulus schon sagen, das Evangelium ist in der ganzen Welt schon verkündigt. Das heißt in der bekannten Welt, im Römischen Reich. Oder auch im Römerbrief in Kapitel 10 steht dasselbe mit etwas anderen Worten. Römer 10, Vers 18. Jedoch sage ich, haben Sie es nicht gehört? Doch, in jedem Teil der Erde ging ihre Stimme hinaus und zu den Enden des Weltreiches gingen ihre Worte. Hier ist der Zusammenhang, ist die Verkündigung des Evangeliums. Es ist die Frage, es heißt dort in Vers 15, wie sollen sie verkündigen, Vers 14, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie glauben, von dem sie nichts hörten? Wie sollen sie hören ohne Verkündiger? Wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht gesandt werden? Und dann sagt er, Vers 17, demnach ist der Glaube aus der Botschaft, die Botschaft aber durch das Wort Gottes. Jedoch sage ich, haben sie es nicht gehört? Doch in jedem Teil der Erde ging ihre Stimme hinaus bis zu den Enden des Weltreiches. Kann Paulus im Jahre 57 nach Christus, kann Paulus sagen, das Evangelium ist bis ans Ende des Weltreiches hinausgegangen. Also hier sehen wir, dass auch diese Verheißung des Herrn Jesus von der Verkündigung des Evangeliums schon im ersten Jahrhundert erfüllt wurde. Um wie viel mehr in unserem Jahrhundert? In unserem Jahrhundert geht das Evangelium in jeden Winkel der ganzen Welt durch das Radio. Das heißt, was der Herr Jesus hier gesprochen hat, das sind alles Voraussagungen, die bereits im ersten Jahrhundert erfüllt waren und in den folgenden Jahrhunderten natürlich auch genauso erfüllt waren. Damit will ich nur sagen, für diejenigen Leute, die das gelesen haben und am Ende des ersten Jahrhunderts gelebt haben, für die hätte der Herr Jesus schon jederzeit kommen können. Es hätte nichts mehr passieren müssen. Aber gehen wir weiter. Vers 15. Bis 22. Haben wir immer noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Geht's noch? Sind Sie noch frisch? Geht's einigermaßen? Sonst müssen wir eine Pause machen. Also Vers 15. Wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, an heiligem Orte werdet aufgestellt sehen, der es liest, bedenke es, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und der auf dem Dach ist, steige nicht hinab, etwas aus dem Hause zu holen. Und der auf dem Felde ist, kehre nicht um, um seine Oberkleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Aber betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist, auch keinesfalls geschehen wird. Und wenn jene Tage nicht kurz gemacht würden, würde kein Fleisch gerettet. Aber der Erwählten wegen werden jene Tage kurz gemacht werden. Wovon spricht denn der Herr Jesus jetzt? Es gibt Leute, die sagen, er spricht von etwas, was noch in der Zukunft liegt. Das ist noch nicht geschehen. Andere sagen, nein, das ist schon lange geschehen. Das ist im Jahre 70 nach Christus oder vor dem Jahre 70 nach Christus geschehen. Nun, wie können wir hier weiter? Am besten ist es, wenn man hier die Parallelstelle liest, in Lukas Kapitel 21. Das hilft weiter. In Lukas 21, wenn wir das noch aufschlagen dürfen, in Vers 20, Lukas 21, Vers 20, wenn ihr aber Jerusalem von Heerestruppen umringt seht, dann habt Kenntnis, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa in Richtung der Berge fliehen und die in ihrer Mitte daraus entweichen. Und die auf dem Lande sollen nicht in sie, in die Stadt hineingehen, weil das die Tage der Vergeltung sind, damit erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not sein im Lande und Zorn in diesem Volk, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen geführt werden zu den Völkern allen, und Jerusalem wird getreten werden von den Heidenvölkern, bis die Zeiten der Völker erfüllt sein werden. Ich denke, im Lukas ist es klar, wovon der Herr Jesus sprach, oder? Er sprach von der Zerstörung Jerusalems. Er sprach davon, dass Jerusalem von Truppen umringt wird. Und wenn die Christen das sehen, dass Jerusalem von Truppen umringt ist, dann sollen alle Christen, die in Judäa wohnen, weit wegfliehen in die Berge, ins Gebirge. Und die, die in Jerusalem sind, die sollen aus Jerusalem raus und sollen in die Berge fliehen, denn es kommt jetzt die Zerstörung Jerusalems. Es ist interessant. Wissen Sie, wann das war? Das war im Jahre 66. Da kam der Legat von Syrien, der hieß Cestius Gallius. Und der hat der bekam vom römischen Kaiser den Auftrag, Jerusalem einzunehmen. Denn Jerusalem war eine rebellische Stadt, die sich gegen die Römer rebelliert haben. Und in Jerusalem gab es diese Zelotenpartei, die unbedingt einen Aufstand gegen die Römer wollte, und die wollten gegen die Römer kämpfen. Und dann wurden die römischen Truppen zusammengezogen und man hat die Stadt umzingelt. Aber aus irgendeinem Grund, und man weiß es bis heute nicht genau, warum, aus irgendeinem Grund hat der Legat von Syrien, dieser Cestius Gallius, die Belagerung aufgegeben. Nach irgendeiner gewissen Zeit hat er aufgehört und hat die Truppen zurückgezogen und ist in Richtung Westen mit den Truppen. Und als die Juden das merkten, haben sie alle ihre Krieger zusammengeholt und sind alle kämpfenden Zeloten aus der Stadt hinaus und haben die Römer verfolgt. Und dann gab es eine Schlacht zwischen den Römern und den Juden, dort in Judäa. Und inzwischen war die Stadt leer oder fast leer. Die einen, die Römer, die waren weg. Und die Zeloten, die gesagt haben, man darf nicht zu den Römern überlaufen, die waren auch weg. Dann war das die Gelegenheit für jedermann, wer aus der Stadt wollte, wer sich dachte, jetzt ist gefährlich, der ist aus der Stadt geflohen. Und die Christen haben an das Wort des Herrn Jesus gedacht. Sie sind dann aus der Stadt geflohen. Denn damals waren viele Christen in Jerusalem. Die sind aber, weil der Herr Jesus gesagt hat, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht, dann wisset, dass eine Zerstörung nahe gekommen ist. Und dann sind die geflohen in das jüdische Gebirge, und viele sind auch ins Transjordanland, also über den Jordan hinüber ins andere Land, Pella, Transjordanien, sind sie geflohen und haben sich dort versteckt, und jedenfalls waren sie dort sicher. Und als dann die Zeloten zurückgekommen sind in die Stadt, da haben die Zeloten wieder ein Schreckensregime geführt in der Stadt. Und später kamen die Römer auch wieder, einige Jahre später, vor allem unter dem Kaiser Titus, unter dem Feldherrn Titus, zuerst unter Vespasian, Entschuldigung. Der Kaiser, der Soldatenführer Vespasian hat im Jahr 69 nach Christus einen zweiten Belagerungsring um die Stadt gebaut und hatte die Stadt noch einmal belagert. Und dann allerdings gab es in Rom, in der Stadt, gab es Schwierigkeiten. Da war nämlich der Kaiser Nero war gestorben und nach dem Kaiser Nero gab es drei Kaiser, Galba, Otto und Vitellius, sie haben nur ganz kurze Zeit regiert und die wurden gleich schnell wieder getötet und abgesetzt. Und dann riefen die Soldaten ihren größten Feldherrn zum Kaiser aus. Und sie sagten, Kaiser Vespasian, der Feldherr Vespasian, soll zurückkommen nach Rom, wir wollen dich zum Kaiser machen. Und dann ist der Vespasian, hat dann gesagt, okay, dann lasse ich die Sache mit Jerusalem liegen. Und er ist dann zurück nach Rom und hat seinem Sohn Titus gesagt, er soll die Belagerung Jerusalems weiterführen. Und dann ist der Kaiser Vespasian ist Kaiser geworden, im Jahre 69 nach Christus. Und sein Sohn Titus wurde der Feldherr, der befehligte die römischen Legionen und die haben dann 5 Monate lang die Stadt belagert. Im Jahre 70 nach Christus, vom Frühling bis zum September oder was August, haben sie die Stadt belagert und dann war es leicht, die Stadt einzunehmen. Denn das war ein furchtbarer Schrecken in der Stadt. Die Zeloten haben jeden niedergemacht dort innerhalb der Stadt, weil da gab es 3 Parteien, die sich gegenseitig bekämpft haben. Der Hunger tat den Rest, die Menschen waren so verhungert, so ausgehungert, dass sie schreckliche Dinge getan haben, um irgendwie noch am Leben zu bleiben. Und die Römer haben dann einen Wall aufgeschüttet und sind dann auf die Stadtmauer und haben dann die Stadt eingenommen. Aber weil es so lange dauerte, waren die römischen Soldaten so zornig, dass sie dann, als es zu dem Moment kam, dass sie die Stadt stürmen konnten, haben sie nichts mehr gehört. Sie wollten nur noch töten, töten, töten. Und der Feldherr Titus hat gesagt, der Tempel muss stehen bleiben. Zerstört mir ja nicht den Tempel. Aber die Soldaten haben nicht gehorcht. Die haben Feuer geworfen, Fackeln geworfen auf den Tempel und der Tempel ging in Flammen auf. Und als die Juden das sahen, die Zeloten, dann ist aller Widerstand zusammengebrochen. Wenn der Tempel brennt, dann hat Gott sie verlassen. Und so ist der Tempel dann völlig zerstört worden. Und es wurden 1 Million Menschen getötet und Hunderttausende zu Sklaven gemacht. Und später dann, im Jahre 135, wurde dann Jerusalem, die ganze Stadt Jerusalem, geschliffen. Das heißt, es blieb kein Stein mehr auf dem anderen, außer die Klagemauer, die heute noch steht. Also die Grundmauern, die Fundamentmauern des Tempels. Also ein ganz, ganz schreckliches Gericht kam über Jerusalem. Und jetzt verstehen wir vielleicht, wenn der Herr Jesus gesagt hat, wehe den Schwangeren in jenen Tagen, wenn die fliehen müssen in diese schwierigen Zeit und betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Wieso im Winter? Im Winter sind die ganzen Täler voll Wasser und da ist eine Flucht schwierig. Im Winter, im Sommer ist alles trocken, da kann man wunderbar fliehen. Und betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschieht. Am Sabbat, da sind die Transportmittel nicht da, die man bräuchte zum Fliehen. Und der Herr hat es so geschenkt, dass damals, als die erste Gelegenheit war zu fliehen im Jahre 66, war es nicht Winter. Das war eine andere Jahreszeit. Und so konnten die Christen also sehr gut fliehen, schon im Jahre 66 nach Christus. Eusebius hat davon geschrieben in seiner Kirchengeschichte. Das heißt, wir sehen hier, dass diese Dinge, von denen der Herr Jesus hier gesagt hat, tatsächlich eingetroffen sind. Und zwar war dann eine so große, so schreckliche Bedrängnis, wie sie Jerusalem noch nie gesehen hat. Es geht hier um eine lokale Bedrängnis, nicht um eine weltweite Bedrängnis. Es geht nur um die Bedrängnis von Jerusalem. Und nie später hat Jerusalem eine so schreckliche Bedrängnis erlebt und so schreckliches Gericht erlebt, wie damals im Jahre 70 nach Christus. Also das, was der Herr Jesus hier gesagt hat, ist tatsächlich eingetroffen. Und wir müssen nicht meinen, das sei noch in der Zukunft zu erwarten. Der Herr Jesus sprach ja zu den Jüngern und die Jünger hatten ihn gefragt, wann wird das sein, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird? Und der Herr Jesus hat ihnen die Antwort gegeben. Die Jünger hatten gefragt, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und sie haben das verbunden, die Zerstörung Jerusalems und die Ankunft Jesu Christi. Und der Herr Jesus hat ihnen das Zeichen gegeben. Wenn der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte steht, dann sollen sie fliehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist dieser Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel auch schon gesprochen hat. Der Herr Jesus bezieht sich hier auf eine Sache, die im Buch Daniel vorausgesagt worden war. Dort war nämlich von einem gewissen Antiochus die Rede. Der Herr Jesus, der Engel Gabriel hat dem Daniel geoffenbart, dass einmal ein schrecklicher Herrscher Jerusalem bedrängen wird, den Tempel entweihen wird und ein Götzenbild auch im Tempel aufstellen wird. Und dieser Mann, der kam dann im Jahre 168 vor Christus und dort wurde 3,5 Jahre der Tempel entweiht. Und es war eine furchtbare Not Jerusalems damals zwischen 168 und 164 vor Christus. Beendet wurde das dann durch die Makkabäerkriege. Gott hat den Juden mächtig geholfen, sodass sie den Tempel wieder einweihen konnten. Und Antiochus ist gestorben durch eine Krankheit im Jahr 164 vor Christus. Und der Herr Jesus sagt, und damals sprach man auch von einem Gräuel der Verwüstung, von einem verwüstenden Gräuel. Das war diese götzendienerische Verwüstung des Tempels. Und hier spielt der Herr Jesus darauf an und er sagt, und er möchte, dass diejenigen, die das Buch Daniel lesen, von Antiochus, die sollen erkennen, dass sowas, was bei Antiochus war, sowas wird wieder sein. Und genauso kam es ja dann auch. Die Zeloten haben den Tempel auf furchtbare Weise eine Schreckensherrschaft errichtet und haben dort auch dann hat man einen hohen Priester eingesetzt, der gar kein hoher Priester sein darf. Dann gab es Ermordungen im Tempel und so wurde auch auf diese Weise der Tempel entweiht. Und Lukas sagt, wenn ihr die Jerusalem umzingelt seht von Heeren, in Matthäus lesen wir, wenn der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, dann sollen sie fliehen. Im Lukas lesen wir, wenn ihr seht, dass Jerusalem von den römischen Heeren umzingelt ist, dann sollen sie fliehen. Das bezieht sich auf das, es ist eine Parallele. Und so vermute ich, es ist hier ein bisschen schwierig, was ist jetzt genau der Gräuel der Verwüstung? Entweder ist der Gräuel der Verwüstung die römischen Heere, die Jerusalem umzingelt haben, oder ist der Gräuel der Verwüstung das Schreckensregime der Zeloten im Tempelbezirk damals? Das weiß ich nicht. Aber so wie es scheint im Lukas-Evangelium, im Lukas-Evangelium wird ja dieselbe Rede überliefert und dort wird gesagt, dass Jerusalem von Heeren umzingelt wird. Deshalb vermute ich, dass diese Gräuel der Verwüstung sich bezieht auf die römischen Heere mit dem götzendienerischen Legionsadler, die dann die heilige Stätte, das heißt die ganze Stadt als heilige Stätte verunreinigt haben. Vielleicht ist das so gemeint, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, für uns ist wichtig, alle diese Dinge, die hier berichtet sind, in Matthäus 24, Vers 15, das ist die Antwort auf die Jünger, wann wird das geschehen mit dem Tempel? Wann und was ist das Zeichen? Übrigens auch in Markus Kapitel 13, lesen wir dieselbe Frage der Jünger. Markus Kapitel 13, Vers 4. sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen, wann das alles im Begriffe ist, vollendet zu werden? Was? Ja, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Was ist das Zeichen? Und der Herr Jesus sagt das Zeichen. Das Zeichen, und das ist ein ganz konkretes Zeichen. Das Zeichen ist, wenn ihr sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung. Und nach Lukas, wenn ihr sehen werdet, Jerusalem umzingelt mit Heeren, dann ist seine Verwüstung nahe gekommen. Und dann kam diese schreckliche Drangsalszeit über Jerusalem, eine lokale Bedrängnis, so groß, wie sie nie eine Stadt, also wie sie die Stadt Jerusalem nie vorher gesehen hat. Und wie sie auch später nicht mehr war. Jerusalem hat immer wieder was Schlimmes durchgemacht, aber so schlimm wie 70 nach Christus, bis heute ging es Jerusalem nie so schlecht wie damals. Ja, also ich meine, dass der Herr Jesus hier also die Antwort gibt auf die Frage der Jünger, und sie sollen beten, dass ihre Flucht nicht im Winter geschieht. Das bezieht sich auf die damalige Zeit und nicht am Sabbat. Das bezieht sich auch auf die damalige Zeit. Und Vers 22, und wenn jene Tage nicht kurz gemacht würden, würde kein Fleisch gerettet. Aber der Erwählten wegen werden jene Tage kurz gemacht werden. Bitte, hier geht es nicht um die ganze Welt. Hier geht es um ganz gezielt um die Stadt Jerusalem. Die Zeit der Bedrängnis von Jerusalem wurde abgekürzt. 5 Monate war diese furchtbare Belagerung der Stadt und dann hat Gott einen Schlussstrich gesetzt. Ansonsten wäre kein Mensch in Jerusalem übrig geblieben. Keiner. So sind nur 1 Million, nur unter Anführungszeichen, 1 Million getötet worden. Es haben Juden überlebt und nicht nur Juden haben überlebt. Wenn dieser Kampf um Jerusalem sich länger hinausgezögert hätte, dann hätten die Römer alle Juden in Judäa umgebracht und dann hätte es auch die Christen erwischt. Dann hätten die Römer einen radikalen Sieg gemacht, weil aber Jerusalem so schnell gefallen ist, im Jahre 70 nach Christus, konnte man in relativ schneller Geschwindigkeit das ganze jüdische Land einnehmen. Die Festung Masada war die letzte im Jahre 73 nach Christus. Da waren die letzten rebellischen Juden, die sich nicht ergeben haben. Als diese Festung Masada fiel, war fertig, war das jüdische römische Krieg zu Ende. Und haben viele Juden überlebt und die Christen haben auch überlebt. Die Christen konnten fliehen ins Jordanland. Wenn das weitergegangen wäre, hätten die Römer alle umgebracht. Auch die Christen, denn die Christen waren ja jüdischer Abstammung. Ja. Und auf diese Weise hat Gott aber sein Volk verschont. Wenn jene Tage nicht kurz gemacht würden, würde kein Fleisch, also kein Mensch, gerettet. Gerettet hier wahrscheinlich vor dem Verderben. Vor dem zuerst körperlichen Verderben und wenn sie nicht gläubig sind, sterben sie dann das ewige Verderben. Kommen sie in das ewige Verderben. Aber wegen der Erwählten werden jene Tage kurz gemacht, weil Gott die Erwählten, die Gläubigen, verschonen wollte, hat Gott geschaut, dass dieser römische Krieg abgekürzt wird. Und er wurde abgekürzt. Ja, und das bringt uns jetzt zu den letzten Versen, die möchte ich noch lesen. Jetzt kommt eine Warnung von dem Herrn Jesus in den Versen 23 bis 28. Soweit möchte ich noch lesen. Eine Warnung vor Verführung und vor allem jetzt vor falschen Messiasen. Vers 23, wenn dann jemand zu euch sagt, also zu den Gläubigen, zu den Jüngern Jesu, siehe, hier ist der Messias, der Gesalbte. Oder hier, glaubt es nicht, denn es werden falsche Messiasse, also falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder darbieten, sodass irregeführt werden, wenn möglich auch die Erwählten. in dieser Zeit um 70 nach Christus, schon vorher und natürlich auch viel auch nachher, gab es immer wieder falsche Messiasse. Einer zum Beispiel nannte sich Bar Kochba im Jahre 135 nach Christus. Der hat sich als Messias ausgegeben. Und viele sind ihm nachgefolgt. Und viele falsche Propheten. Und sie haben auch Zeichen und Wunder dargeboten. Josephus Flavius, ein Geschichtsschreiber, berichtet, dass es damals Zauberer gab, die umhergegangen sind und irgendwelche Zauberkunststücke gemacht haben. Entweder durch dämonische Kräfte oder Tricks, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie Menschen verführt mit ihren Zauberkünsten. In der Apostelgeschichte lesen wir auch von einem Zauberer, der die Menschen verführte mit seinen Zauberkünsten. Und das waren dämonische Kräfte. Also es gab schon solche Zauberer. Und der Herr Jesus mahnt die Gläubigen, lasst euch nicht verführen. Und so wie es damals war, so ist es die ganze Geschichte hindurch. Es gab immer wieder irgendwelche Wunder und die Menschen haben sich durch Wunder verführen lassen. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt, wenn sie also zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, geht nicht hinaus. Warum nicht? Ja, weil wenn der Herr Jesus kommt, dann kommt er so, dass ihn jeder sieht. Da braucht man nicht in die Wüste gehen, um ihn zu sehen. Ja? Geht nicht hinaus. Oder in den Siehe, er ist in den Zimmern, in den Räumen, in den Kammern. Glaubt es nicht. Denn gleich wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zu den Westen scheint, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Denn wo immer die Leiche ist, da werden sich die Geier sammeln. Was sagt der Herr Jesus hier? Er sagt, in der ganzen Zeit lasst euch nicht verführen durch irgendwelche Leute, die sagen, der Messias ist schon gekommen. Der ist im Verborgenen gekommen und jetzt ist er dort gekommen und jetzt ist er woanders. Ja? Das ist alles Unsinn, sagt der Herr Jesus. Wenn der Messias kommt, dann kommt er so, dass es jeder Mensch auf der Welt sehen wird. Und wo die Leichen sind, da werden sich die Geier sammeln. Wo die Leiche ist, was heißt das? Dort, wo es gerichtsreife Menschen gibt, dort wird das Gericht kommen. Hier ist das Bild vom Geier oder vom Adler, eigentlich ist es ein Geier hier. Der Geier, der geht dorthin, wo die Leichen liegen. Und wenn überall Leichen liegen, dann kommen die Geier überall hin. Und der Herr Jesus will sagen, es wird einmal die Zeit so werden, dass die ganze Welt gerichtsreif wird. Und dann kommen die Geier. Also wenn die ganze Welt stinkt, dann kommen die Geier. Und das heißt, dann kommt das Gericht. Wenn das Böse der Menschen zu Gott emporstinkt, dann kommt das Gericht. Und zwar kommt es überall hin. Dort, wo es gerichtsreife Menschen gibt, dort wird das Gericht hinkommen. Das heißt, die Antwort heißt also überall. Überall wird das sein. Und wie es weitergeht, morgen kommt die gute Botschaft. Heute war die schlechte Botschaft. Morgen dann ab Vers 29. Sind Fragen spontan? Man kann auch, wenn man möchte, kann man sich auch was notieren, kann mir ein Zettelchen auf den Tisch legen, können wir auch morgen drauf eingehen. Jetzt habe ich ziemlich viel auf einmal gesprochen und ich hoffe, Sie sind jetzt nicht erschlagen von alledem. Aber denken Sie darüber nach, der Herr Jesus hat den Jüngern erklärt, auf ihre Frage hin, wann wird das sein, hat er ihnen genau gesagt, wann, was kommen wird, nicht genau wann, aber was kommen wird und was ist das Zeichen, dann hat er ihnen ein klares Zeichen gegeben, sodass die in Jerusalem und in der Gegend wohnen werden, dem allen entfliehen können, sodass sie nicht in diese schreckliche Not und in das schreckliche Morden hineinkommen. Und sie werden ermuntert, nicht irgendwelchen Verführern zu glauben. Und das gilt natürlich auch bis heute, dass wir nicht irgendwelchen Verführern glauben sollen. dann könnten wir hier schließen. Wir können aufstehen zum Gebet, wenn einige uns leiten möchten im Gebet.